Heute wollte ich mit Ihnen den Psalm 22 lesen. 22. Wir haben schon immer darauf hingewiesen, dass die Psalmen das beliebteste Buch sind der Bibel. Warum sind die Psalmen so beliebt? Weil es persönliche Erfahrungsberichte und Gebete sind. Das ist der Grund, warum ich auch Sie bitte, Sie sollen in Ihrem eigenen Leben immer wieder von Ihren Glaubenserfahrungen erzählen. Wissen Sie, das ist so ein Reichtum, wenn wir einander berichten, wenn wir das weitererzählen, wenn wir im Hauskreis voneinander lernen. Es ist bloß immer schwierig, wenn wir problematisieren im Hauskreis. Aber wenn wir erzählen von dem, was wir mit Gott erleben oder miteinander beten, dann nehmen wir den anderen in unsere Glaubenserfahrung mit. Und bei den Psalmen ist ja auffallend, wie viel verzweifelte Leute da gebetet haben. Wir kennen die sieghaften Psalmen, die gewissen Psalmen, aber wir kennen die angefochtenen Psalmen, die Psalmen, die in der Angst gebetet sind. Ich habe Ihnen ja früher schon einmal von dem Professor der Neurologie in Heidelberg erzählt, von dem Professor von Bär, der sagt, es gäbe in der gesamten Weltliteratur kein Zeugnis, das so selbst für die schlimmsten Formen der Depression geeignet wäre, etwa wie der Psalm 22. Was hier an Tiefe durchlitten wird. Und dass einer sagt, niemand kann mich verstehen, das kann nur einer sagen, der nicht die Bibel kennt. Wer die Bibel kennt, weiß, dass man in allen Nöten Gott anrufen darf. Ich möchte Sie, bevor wir den Psalm 22 lesen, zuerst noch auf den Psalm 69 hinweisen. Der Psalm 69 ist auch ein sehr tiefgehendes Klagelied. Ein Lied der Verzweiflung, ein Gebet. Schon das Bild, ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Dieses Bild. Und das Große ist ja, dass der dennoch betet. Das unterscheidet ihn ja vom Zweifler. Er wendet sich an Gott. Und dann schließt er und sagt, die, die Gott suchen, die werden aufleben. So heißt es am Ende. Herr, hör die Armen. Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere mit allem, was sich darin regt, denn Gott wird Zion helfen. Das Tolle ist, da wird der Bogen geschlagen von der Verzweiflung zu getrostem Glauben. Also ich will jetzt nicht im Psalm 69 auslegen, aber ich möchte, dass Sie die Psalmen lesen, auch in den schlaflosen Nächten. Macht eigentlich ja gar nichts aus, wenn Sie ein paar Stunden wach liegen. Da kann man sehr viel denken. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern. Er hat selbst die Bruderschaft verloren. Aber jetzt kommt der Psalm 22. Und wir wissen, dass dieser Psalm von Jesus gebetet wurde im Sterben am Kreuz. Darum möchte man es überhaupt nicht vergleichen mit seiner eigenen Not. Und der Psalm 22 geht noch einige Stufen weiter als der Psalm 69. Und er soll hier heute Abend nur stehen für manche biblische Zeugnisse. Warum lesen wir so einen Psalm heute Abend? An so einem schönen Sommerabend, weil wir wissen, dass gläubige Leute durchs Leiden gehen. Ich habe es Ihnen ja am letzten Mal verraten, dass ich da auch durch eine Schrift wieder angestoßen wurde. Und da wurde die Diskussion ja eröffnet, inwieweit müssen Christen leiden. Die Meinung wurde vertreten, es war eine charismatische Gruppe, wo ein Berliner Mediziner die Meinung vertreten hat, durch den Tod Jesu sei nun alle krankmachende Energie gebüßt. Und gläubige Leute müssen nicht mehr die Krankheit in ihrem Leiden durchmachen. Ich frage mich dann, was dann die Krankheit noch ist. Wer ein wenig mit Kranken zu tun hat, unsere lieben Krankenschwestern, die wissen, das kann man nicht trennen. Sondern was wir nur sagen können, dass auch das schlimmste Leiden mich nicht im Glauben irre macht. Das ist wichtig. Aber dass das Leiden schwer bleibt, auch bei gläubigen Leuten, das ist wahr. Was mich am meisten geschockt hat, eigentlich, wie ich diese Schrift las, war, dass da ganz unverblümt gesagt wurde, in den letzten Jahrhunderten wurde das allerdings ganz anders gesehen. Da hat man immer vom Kreuz der Christen gesprochen, wir müssen unser Kreuz tragen. Aber heute im 20. Jahrhundert sehen wir das anders. Und ich würde immer stutzig werden, wenn heute mir einer eine Schriftauslegung bringt und sagt, wir denken da anders als Martin Luther, wir denken anders als Bodelschwing, wir denken anders als Spurgeon, wir denken anders als Augustin, wir denken anders als die Kirchenväter. Ich meine immer wieder, wir sollten auch in der Spur drin bleiben. Weil ich nicht glaube, dass das Evangelium sich wandelt durch die Jahrhunderte. Wir wollen das Zeugnis der Schrift haben, aber auch wissen und immer uns wieder in der Gemeinschaft der Väter und Mütter korrigieren lassen. So wie wir heute die Gemeinschaft der Glaubenden suchen und uns korrigieren lassen wollen. Es geht also heute um die Frage, wie weit gehört das Leiden auch zum Christenstand? Nun, wir erleben Wunder Gottes, wir erleben Siege. Das hätten wir nicht vorhin eine Gebetsgemeinschaft gehalten. Wir wissen, dass Gott sehr viel tut, aber wir wissen, dass Gott seine Leute auserwählt macht im Ofen des Elends. Und es ist merkwürdig, dass die größten Wirkungen oft Gott da tut, wo er seine Gemeinde ins Leiden führt, dass das oft Zeiten des Wachsens der Gemeinde waren, dass in ihrem eigenen Glaubensleben, wenn sie zurückdenken, die Zeiten der Krankheit und der Not die Zeiten waren, wo sie am meisten im Glauben vorwärts gekommen sind. Ist komisch. Einmal, weil das sichere Leben und das gute Leben uns nicht zum Wachsen hilft. Deshalb möchte ich nicht jetzt sagen, dass Sie Angst haben müssen, dass morgen Ihr Haus zusammenstürzt und dass Gott Ihnen böse will. Aber ich habe den Eindruck, viele von Ihnen stehen mit beiden Füßen in sehr großen Schwierigkeiten. Nöte, die sagen, warum komme ich gesundheitlich nicht raus? Warum sind die Probleme bei uns in der Familie so groß? Und warum sind die beruflichen Schwierigkeiten so groß? Ich glaube, wir sollten genau diese Leiden akzeptieren und uns denen stellen und dann auch die Nähe Gottes erfahren. Deshalb lesen wir einmal diesen Psalm. Die Einleitung ist ungewöhnlich, einen Psalm Davids vorzusingen, nach der Weise die Hinde oder die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Das war offenbar die Melodie des Psalms. Wir haben im August, wenn Sie alle im Urlaub sind, hier ja die messianischen Juden aus San Francisco, die hier einen Abend machen, am 12. August, alles im Notizenzettel drin, und die führen ein Musical auf, die befreite Klagemauer. Ich bin mal gespannt, weil ich immer glaube, die Juden verstehen selber noch mehr aus ihrer Tradition, wie Musik war. Und ich denke immer, da wird es manche Ähnlichkeit auch drin sein mit der alttestamentlichen Musik. Aber wir sind trotzdem an dieser Stelle völlig im Dunkeln, wir wissen nicht, weißt du es besser, mit musikalisch, wie das war bei den Psalmen. Es muss eine Weise gewesen sein von der Hinde, die früh gejagt wird. Aber das ist ja sicher kein Siegeslied. Das ist eigentlich ein Trauerlied von der Hinde, die früh gejagt wird. Oder? Ist das lustig? Ich finde das nicht sehr lustig. Also es muss offenbar eine Klagemelodie gewesen sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, da du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spotter Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus. Er rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleibe an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Dass Jesus diesen Psalm gebetet hat, darf uns nicht dazu verführen, dass wir es allein von Jesus her deuten. Das ist uns eine Hilfe, aber wir lesen, es ist ein Psalm Davids. Und schon das weist darauf hin, dass David viel erlitten hat, was schon ans Leiden Jesu erinnert. Und wenn wir jetzt mal biblisch nachprüfen wollen, wie ist das gerade in der Frage des Leidens, Was sagt denn Paulus? Philipper 3, damit ich dem Leiden Christi gleichgestaltet werde. Er sagt, ich muss die Wundmale Jesu tragen. Paulus hat gesagt, nicht jeder Christ muss das. Aber es gibt Christen, die ganz besonders in die Leidensnachfolge auf den Passionsweg Jesu geführt werden. Mir ist es deshalb immer wichtig, weil wir oft nicht in die Tiefe geführt werden, besonders wir auch im Westen, in der großen Freiheit, in der sicheren Lage, in der wir sind, oft viel nicht durchmachen müssen, dass wir ganz besonders mit denen leiden, die schwer durch müssen. Zuerst in unserer Mitte, dass wir die Kranken nicht vergessen und verdrängen. Dass wir die nicht aus unserer Mitte abschieben, die besonders angefochten sind. Aber dass wir auch an die Mitchristen denken, die unwahrscheinlich schwer durch müssen. Die Christen im Iran und in Libyen und im Jemen und was weiß ich, im Sudan gegenwärtig, dass wir mittragen. Und da gibt es eine Lage, wo man das tiefste Leiden dort empfindet, wenn man den Eindruck hat, Gott hat mich verlassen. Dass nicht das Leiden an sich ist schwer, sondern das Meinen, ich stehe unter der Rute Gottes und Gott schlägt mich. Und Gott hasst mich, Gott kann mich nicht ausstehen. Ich bin von Gott verlassen. Wer durch tiefe Schmerzen hindurchgeht, weiß, wie das kommt. Wir waren junge Burschen im Jugendkreis, da kam damals der dritte Pfarrer in der Johanneskirche und erzählte, das, was gerade im Fernsehen kommt, wie er dort beim Stab war, Generalstab in der Panzerarmee von Guderian, und sagte, er als junger Mensch, wie er das zum ersten Mal sah, wie einer seiner Kameraden beide Füße abgerissen, saß er, hockt er da, das kommt ja in den abendlichen Filmen nicht, und hat sich immer so vorne übergebeugt, ein Schwall Blut aus seinem Mund und schrie, erschießt mich doch. Und sie standen rum und wussten nicht, was sie tun sollten, bis der endlich starb. Was gelitten wird in dieser Welt, wo Menschen es nicht mehr aushalten können, nach allem, was wir wissen, da war kein Sanitäter da, was an unwahrscheinlichem Leiden in dieser Welt getragen werden muss. Das lässt sich nicht beschreiben. Wir verdrängen das ja, wenn man mal die Geschichte liest. Da war es am letzten Samstag das schöne Bild in der Zeitung, wie die spanischen Eroberer den Inkas allen die Hände abgehackt haben. Was die Welt schon gesehen hat an Leiden. Und das kann man mit seinem ganzen Kopf gar nicht fassen. Aber das schwerste Leiden ist, wenn man meint, von Gott verlassen zu sein. Jetzt möchte ich ein klares Wort dazu sagen im Vers 2. Leider wird das auch in der Passionsauslegung immer wieder heute von modernen Theologen so interpretiert, dass Jesus an Gott gezweifelt habe. So ein Quatsch. Ist doch ein Gebet. Da ist doch mein Gott. Und das Tolle ist, dass einer seine Gefühle der Gottverlassenheit nimmt und sie zu Gott hinträgt. Und das ist der Triumph des Glaubens, gerade bei Jesus im Sterben. Nach allem, was er fühlt, ich bin von Gott verlassen. Er trägt den Fluch der Welt und er schlägt die Brücke und sagt, aber mein Gott, und er lässt Gott nicht los. Mein Gott, zweimal. Lama asabtani, Eli, Eli. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht der Schrei der Verlassenheit ist es, sondern in dem tiefsten Leiden, der Trost des Geborgenseins. Die Beziehung zu Gott ist ihm selber fraglich geworden. Und es mag sein, dass wir es in Stunden der Verzweiflung und der Anfechtung, besonders etwa, wenn wir unter unserer Schuld leiden, das ist ja das Schwerste, wenn wir spüren, ich habe gesündigt, und ich kann Gott gar nicht mehr anrufen, bis man da wieder den Mut hat und sagt, ich darf doch zu ihm kommen mit der alten Schuld und ich darf wieder zu Gott rufen. Wir haben hier den tiefsten Punkt der Depression, der Gottverlassenheit und doch der Überbrückung im Glauben. Und darum redet dieser Psalm so mächtig. Wir haben ja im Alten Testament auch die Gestalt Hiobs als ein Ringen mit Gott. Er diskutiert noch mit seinen Freunden. Aber dann ist dieser Psalm Davids wunderbar hier vom Psalm 22 viel höher noch einmal bei Jesus am Kreuz wirklich hineingeführt, bis hin zu der Stelle, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Deshalb ist es ein Trostpsalm. Und für uns kann das nie möglich sein, dass man sagt, ja, aber ich zweifle an Gott und ich bin in der Anfechtung von Gott verlassen. Jetzt wollen wir doch aber noch hören, was ihn so bedrückt, diesen David. Ich schreie, er erlebt nichts von der Hilfe. Du antwortest nicht. Ich finde keine Ruhe mehr. Ich kriege keine Stille mehr. Und ich kriege mit meinen schweren Gedanken keinen Frieden mehr in meine Seele. Aber eines tut er nicht. Er tastet nicht den heiligen Gott an. Er weiß, dass Gott heilig ist und thront über den Lobgesängen Israels. Aber Gott ist ihm unerreichbar. Er mit seiner Not und dort die unantastbare Größe Gottes. Und selbst die Erfahrung, die die Väter gemacht haben in den vorigen Generationen, ist ihm jetzt gar keinen Trost, denn er sagt, ja, denen hast du geholfen. Bei mir ist aber gar nichts sichtbar. Wie heißt einmal in einem Psalm, dass ich so lange harren muss auf meinen Gott? Das ist das Schwere, das Warten. Ich habe diesen Psalm heute Abend gewählt, weil ich weiß, dass auch am letzten Dienstag ich manchen von Ihnen Not gemacht habe mit dem Psalm 91. Wo Sie sagen, aber wenn es dort so klar steht, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest und das erfüllt sich bei mir nicht, das mag ganz verschieden sein. Es gibt auch dieses Schreien durch wochenlange Ungewissheit, durch jahrelanges Verlassensein. Die Väter wurden nicht zuschanden, ich werde zuschanden. Und man spürt auch, wie er verspottet ist von seinen Mitmenschen, wahrscheinlich von seinen Brüdern. War es schon die Anfeindung Davids in seiner eigenen Familie? Es ist ganz schwierig, das jetzt irgendwo auf eine Lebensstrecke des Davids zu projizieren. Aber es ist wichtig für uns, dass auch David von diesen Anfechtungen nicht verschont blieb. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Er zweifelt an seiner Würde als Mensch. Ich bin unter die Tiere gefallen, ich bin nichts mehr. Ein Spotter Leute und verachtet. Unter Spotter Leute, die noch sagen, der mit seinem Glauben, jetzt soll er doch einmal zu seinem Gott gehen, ob der ihm wirklich helfen kann. Das ist ja noch die Verhöhnung. Wir wollten es ja so gerne für die Ungläubigen, dass wir sagen, so, jetzt gäbele, jetzt guckst. Jetzt hilft mir Gott. Jetzt reiß ich die Augen auf. Und das macht Gott auch nicht. Er macht gar nicht die Demonstration, die wir so gern wollten. Jetzt für die Ungläubigen rasch die Hilfe hereinbrechen zu lassen. Was tröstet ihn in dieser Lage? Vers 10, dass er seine Geburt nicht selber gemacht hat. Ich wurde geboren. Das ist passiv. Ich wurde geboren. Gott hat mich in dieses Leben hineingestellt. Las bei einem Bibelausleger, dass er das besonders auch auf Jesus bezieht. Die Geburt Jesu. Er ließ sich senden vom Vater. Und dass es der einzige Trost war, Geburt in Bethlehem, seit diesen Tagen. Seitdem Maria schwanger wurde. Das ist der Plan Gottes und ich werde still. Es ist auch ganz wichtig, dass ich mein Leben nicht selber meistern kann. Ich merke oft in der Seelsorge, dass es ein tröstlicher Gedanke sein kann, wenn Leute sagen, ja, was soll ich machen? Ich sage, ich kann gar kein Rezept mehr geben. Gott hat uns hineingestellt, wir sind jetzt hier und ich kann es nur Gottes Sache sein lassen. Er erinnert sich sehnlich an die Geborgenheit an der Brust der Mutter. Erinnert sich an die Geborgenheit im Mutterleibe. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Das ist nie angetastet, dass er Gott gehört. Aber er kriegt das nicht mehr zusammen in der totalen Nichtigkeit seines Lebens. Es ist kein Helfer mehr da. Es ist kein Ausweg mehr da. Ich habe es am Sonntag versucht, auch im Gottesdienst noch einmal zu sagen, was ist das tiefste Leiden Jesu gewesen? Nicht die Angst vor dem Tod, nicht die Schmerzen, sondern das Leiden unter der Gottesferne. Das ist das Allerschwerste. Wenn ich mich dem stellen muss und wenn man sieht, ich bin von Gott davongelaufen. Und jetzt muss ich auslöffeln, was mein Leben war. Sie sehen auch den David als Büßer. Nach seinem Ehebruch mit Bathseba. Wo Psalm 51 da ist, aber es gibt ja noch andere Stellen bei David auch, als er das große Morden machte in der Wüste Juda. 1. Samuel 27. Es sind ja viele dunkle Stellen drin, irgendwo, wo man spürt, jetzt ist mein Leben dort in der Schuld. Vorhin hat ein Bekannter angerufen, den ich seit vielen Jahren kenne, der hat so schwere Depressionen, seitdem er ein junges Mädchen totgefahren hat. Schwer. Nicht? Das ist Lehrer, hat die Kinder so lieb. Und da muss man sich gar nichts Vorwürfe machen, das ist halt schwer. Es gibt so viel Schweres im Leben. Und irgendwo, wo einer keinen Frieden mehr findet, da stehen wir auch als Seelsorger dann, was will man denn immer wieder sagen? Ich bin überzeugt, dass man immer wieder nur zu Gott hinfliehen darf. Auch mit den Dingen, wo man sagt, das ist doch Schuld. Und wenn wir heute unser Leben beschließen müssen, so ganz plötzlich, ich hoffe, dass über Sie auch ein heilsamer Schrecken fallen wird. Aber ist doch so viel in meinem Leben falsch gewesen. Und ich kann es nicht mehr zurechtbringen. Und ich kann nur in die Arme Gottes fallen. Jetzt erzählt er hier noch einmal die große Anfechtung. Und die ist auch so in den Bildern. Und das ist gerade etwas, was sicher unsere Kranken, die in psychischen Krankheiten leiden, auch ganz besonders verstehen. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Was so ein Stier ist. Wir kennen es vielleicht noch aus einem Film, wo der Stierkampf in Spanien dargestellt wurde. Aber wenn man so allein einem Büffel gegenübersteht, der mit seiner unheimlichen Kraft, das sind Angstbilder, die man aus Träumen kennt. Es gibt doch so Bilder, haben Sie auch so schreckliche Träume, dass man irgendwo nachts so aufwacht und man hängt irgendwo über einem Felsabgrund oder sowas. Oder so wie so Bilder sind die ein. Und so gibt es ja Gefühle der Angst. In der Ohnmacht unlösbaren Herausforderungen gegenüberzustehen. Da immer mir das Bild der Angst, der Sisyphus, das so viele haben in ihrer Berufsarbeit. Ich muss einen Berg hoch und ich komme nicht hoch. Ich rutsche immer wieder runter. Und ich muss rauf und ich komme nicht runter. Dass man irgendwo an dem Leben verzweifelt. Überhaupt ist der Psalm ja eine Frage, wie man das Leben meistert. Und das Spüren, ich bin in Herausforderungen reingestellt. Jeder Mensch fühlt sich im Leben unterbewertet. Ich bin ja nie richtig geachtet mit meinen Gaben. Und wenn wir in Positionen drin stehen, merken wir, dass wir alle überfordert sind. Man will mehr von uns haben, als man leisten kann. Und jetzt soll ich die Leistung, ich kann ja nicht dauernd lufen. Wie soll ich denn das machen? Und das schaffe ich zeitlich nicht, das schaffe ich kräftemäßig nicht. Und wenn es rauskommt, dass ich ein Versager bin. Also ich habe immer auch ein Herz für die Politiker, wenn man da so herfährt und sagt, der hat da seine Schwächen. Er ist ja auch ein Mensch mit all seinen Ängsten und Komplexen und so weiter. Und jeder erwartet jetzt, dass alles tipptopp ist, alles richtig, alles fehlerlos. Welcher Mensch kann das denn? Und irgendwo muss das doch zerspringen, dass ein Mensch sagt, ich jag mir eine Kugel durch den Kopf oder ich gehe nicht mehr. Und das genau an der Stelle setzt der Psalm ein. Da will Gott mit mir reden. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Das ist ein Bild, das man auch sehr viel findet in den ägyptischen Darstellungen, in den alten Pharaonendarstellungen, wie Menschen mit Löwen kämpfen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da können Menschen nicht siegen. Ich kann nur noch um ein paar Minuten mein Leben verlängern. Und das nächste Bild ist genauso. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Mein Leben läuft davon, es bleibt nichts da. Wenn man das aufs Hin leert, das Wasser, das ist verflossen und weg. Er hat gar keinen Mut mehr für sein Leben. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Das sind körperliche Schmerzen. Überall. War mir interessant, dass heute in der Zeitung was stand, dass die Mediziner im Kampf gegen den Krebs ganz stark auf psychologische Methoden setzen, um die Kräfte gegen die Krebserreger oder gegen die Krebs, die Immunkräfte wieder zu beleben. Durch psychische, also da sieht man, das hängt alles irgendwo natürlich ganz tief zusammen in uns. Das lässt sich auch nie lösen, das ist doch ganz klar, so wie ich seelisch unten bin, wenn mein Körper unten ist und das eine hängt zusammen, aber ich kann mich ja nicht mehr aufbauen, ich bin eben unten. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Das ist ja so toll beobachtet. Sie wissen doch in der Angst, wie der Mund trocken wird. Man kann nicht mehr sprechen. Der Atem und das Herz geht nicht mehr. Und das alles eine Kehrtwendung, das geht von ihrer Nebenniere aus und von allen Blutgefäßen. Das ist eine Kette. Und sie sagen, jetzt musst du ruhig sein, das kann ich eben nicht mehr. Und du legst mich in des Todes Staub. Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber schauen auf mich herab und sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. In der größten Not weiß er, Gott lebt. Er ist der Herr. Und das ist so wunderbar, wenn man das jetzt sich immer bewusst macht und dann mit den Worten dieses Psalms wird. Aber du, Herr, ich will mich nie an dir versündigen. Das dürfen sie nicht. Und das ist heute in der modernen Religiosität und modernen Christentum so schrecklich, dass Leute sagen, ja nun, dass man zweifelt an Gott. Nein, an Gott darf ich nie zweifeln. Ich darf so weit gehen, dass ich sage, ich verstehe dich nicht. Kennen doch die Geschichte, die ich so oft erzählt habe, wie der William Booth, dieser glaubensstarke Mann, an das Sterben seiner Frau saß, die so einen furchtbaren Brustkrebs hatte. Und die ist verblutet dann und der Nacht vor dem Sterben, wo es noch ganz furchtbar war. Und da ist er an seinem Schreibtisch niedergekniet und hat diesen Satz geschrieben, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und das ist der Unterschied zum Zweifel, verstehen Sie? Das darf ich sagen, ich verstehe Gott nicht. Und ich bin auch immer dagegen, dass wir an den Gräbern oder bei schwerem Leiden so tun müssen, ach, das hat alles bei Gott einen heimlichen Segen und so. Ich soll nicht so tun, wie wenn ich das erkennen könnte. Wir dürfen doch auch sagen, Herr, wir verstehen dich nicht. Gott erlaubt uns dies, aber wir sagen, ich sage mich von dir nicht los. Und das ist bei Hiob auch so groß. Ich weiß, dass er sich als der Letzte über meinem Staub erhebt. Und ich weiß, dass er thront über den Lobgesängen Israels. Und ich weiß auch, dass mich nichts und niemand aus der Hand Jesu reißen kann. Da gibt es ja noch diesen tollen Satz aus Johannes 10 vom guten Hirten. Und ich bin in seine Hände hineingezeichnet. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch den Sterbenden diesen Dienst tun. Und ihnen das sagen, niemand kann dich da lösen, weil Jesus für Verlorene gestorben ist. Das ist der Grund. Nicht, weil ich irgendwo, das habe ich am Sonntag so schön sagen wollen, habe es dann vergessen. Das habe ich vom Betzel übernommen, dass er sagt, er sucht uns doch nicht, der gute Hirte, weil wir ein Genie sind oder weil wir so gut sind oder weil er unsere Gaben bräuchte, sondern weil er Verlorene sucht. Und das ist seine Festlegung. Und darum habe ich das Pfand in der Hand, dass er mich nicht hinausstößt. Weil ich ein Verlorener bin. Weil ich ein Gescheiterter bin. Nur so kann ich bei ihm ankommen. Und das ist das Pfand, das Jesus mich nicht fallen lässt. Da kennen Sie all die schönen Lieder, die Sie wieder singen, so ein starkes Mannes Jesu Hand und so weiter. Das ist der Grund, an dem zweifle ich nicht. Alles andere, und das muss auch klar sein, werde ich nicht durchschauen können. Ich weiß nicht, warum Menschen leiden. Ich weiß nicht, warum Menschen verhungern. Ich weiß nicht, warum es Menschen so schwer haben. Die einen haben es gut und die anderen haben es schwer. Sie werden das doch nie beantworten können, wenn Sie mit einem Menschen reden, der von Geburt verkrüppelt ist. Der Geist ist krank geboren ist. Was wollen Sie dem sagen? Sie verstehen es doch nicht. Wir sollen doch nicht immer so tun, als ob wir irgendwas verstehen von Gott. Wir wissen, das, was wir verstanden haben, der einzige Lichtblick ist seine Liebe am Kreuz geoffenbart, das die Verlorenen annimmt. Und das ist Evangelium. Alles andere bleibt uns verschlossen. Ob wir in der Ewigkeit ihn noch viel fragen, ich weiß es nicht. Wir werden auch nicht mehr alles lösen können. Warum hat's den getroffen im Krieg und den anderen hat's nicht getroffen? Psalm 73, den Gottlosen geht's immer so gut. Sie haben den feisten Wanst. Sie kommen so fett daher. Und die Gerechten sind oft so geschlagen. Sie können die Frage nicht auflösen. Aber das, was so toll ist im Psalm 22. Herr, sei mir nicht ferne, eile mir zu helfen, errette mich. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Du hast mich erhört. Und dann mündet es in den Jubel. Es ist so schön, dass wir dann singen können. So wein ich, wenn ich wein, doch noch mit Loben. Es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich still. Und so schöne Lieder, gerade diese Lieder, Gottvertrauen, Kreuz und Trost. Und ich bitte Sie, dass Sie sich nicht diesen modernen Frömmigkeitsströmungen öffnen. Da mag man drüber streiten, ob wir manchmal das Leidensthema zu stark betonen oder zu wenig stark. Da mögen wir immer uns wieder gegenseitig korrigieren. Es ist ein Thema unter anderem. Letztens Dienstag haben wir im Psalm 91 besprochen. Aber dass es drin sein muss in unserem Glaubensleben, das ist klar. Und dass wir da das Loben und das Rühmen nicht vergessen. Heute schon sind wir so weit, dass viele russische Christen sagen, wir sehnen uns zurück nach den Verfolgungszeiten. Denn die Zeiten der Freiheit sind viel furchtbarer. Mit dem ganzen schrecklichen Schmutz, der jetzt aus dem Westen kommt, mit den vielen Sekten, die werden ja im Osten überflutet, schon in der DDR sind sie total hilflos. Die kommen, Gruppen, da wissen sie nicht, ob das ein New Age ist, der Mormonen, und die geben ihnen Geld und bauen ihnen Häuser und alles Mögliche. Und diese schwachen Gemeinden werden überrollt. Es ist oft relativ, was wir erträumen an Wohlleben für uns, wenn nur endlich die Zeiten vorüber sind, das soll Gottes Sache sein. Ich möchte den Gemeinden nicht die Verfolgung wünschen. Ich höre es nur aus deren Mund, dass selbst von leidenden Leuten der Evangelischen Allianz das in der DDR sagen, es war viel, viel leichter für uns drüben, wo der Feind klar war. Und da waren wir im Glauben fest. Heute ist alles durcheinander und sehen wir überhaupt nichts mehr klar. Wir kriegen Bücher und wissen gar nicht, dass wir die gar nicht brauchen können, weil sie falsche Lehre enthalten, weil sie von irgendeiner verrückten Gruppe kommen. Und die Amerikaner sind Meister darin, das reinzupumpen. Also, ich wollte das nur sagen, dass es einen Lobpreis hier mündet. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Er will sogar evangelisieren. Er will die anderen stärken. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Ich will in der Gemeinde meinen Mund aufmachen, obwohl es ein depressiver Mensch ist, mitten in der Not. Rühm den Herrn, der den Herrn fürchtet. Ehrt ihn. Gucken Sie mal an, wer die schönsten Lieder immer gemacht hat. Es ist nicht von ungefähr, dass ein Paul Gerhard es war, der selber depressiv war. Wir singen es bei den Reichsliedern, sehen so gern wie den Gott wird dich tragen, die da ihre 1000 Lieder gedichtet hat, die als Kind blind waren und so. Merkwürdig, dass da der schönste Lobgesang kommt von Leuten, die durch schwerste Leiden gehen. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend der Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte es. Auch in Jesus bestätigt, in der Auferstehung. Dich will ich preisen der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Aber nicht erst, wenn es eingetroffen ist, schon vorher. Wir werden einmal in der Ewigkeit ihn rühmen, aber es wäre tragisch, wenn wir mit dem Lobgesang erst warten, bis wir in der Ewigkeit sind. Wir wollen ihn hier schon singen, mitten im Leid. Und das ist auch so schön beim Lied, in dir ist Freude, in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Weltsünd oder Tod. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Das ist ja im Alten Testament so schön, dass die nicht immer bloß vom Fasten gelebt haben. Manche meinen, im Alten Testament sei das Fasten gewesen. Da hat zur Frömmigkeit auch gehört, dass man mal tüchtig gefuttert hat. Das gefällt mir so. Ist auch schön. Ist doch nett. Da wurden Feste gefeiert. Wie heißt da beim Nehemia? Ess das Fette. Das tut doch gar nicht gut. Aber schmeckt so gut, habe ich gesagt. Komm, jetzt ess doch. Also, jetzt wollen wir aber nicht mehr weiter dran rummachen. Gut. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren. Aller Weltenden. Und er sieht schon die Gemeinde aus allen Völkern und Nationen. Und er will das weltweit erklingen lassen. Es ist was Wunderschönes, wenn man auch von den anderen in anderen Ländern Ermutigungen und Stärkungen erfährt. Und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament gibt es für mich keinen Graben. Ich wüsste nicht welchen. Bis hin zum Blick auf die Gemeinde aus allen Nationen ist ja schon alles da. Der Lobpreis, der hier erklingt. Aber der Lobpreis, der von der Kreuzgemeinde kommt. Liebe Schwestern und Brüder, macht's euch nicht, lügt's euch nicht in die Tasche. Bei allen wunderbaren Siegen, die er mit Jesus erlebt, bleiben wir Kreuzgemeinde. Bleiben wir Gemeinde, die sehr durch muss. Jedes Sterben in unserer Mitte wird uns hart ankommen. Auch unser eigenes Sterben. Wenn wir mal unsere Sachen ablegen müssen, das ist nicht, wenn wir sagen können, ja, Halleluja, und jetzt geht's hinüber. Leider nicht. Ich freue mich, wenn der Bruder Zeiss auf der Autobahn so runtergeflogen ist, dass er den Tod nicht geschmeckt hat. Aber es ist nicht die normale Weise, wie die Gotteskinder sterben. Die Gotteskinder müssen durch. Jetzt lesen Sie 2. Korinther 4, 2. Korinther 6 beim Paulus mit den Trübsalen und den Leiden und den Nöten. Obwohl wir im Augenblick sehr verschont sind, wird es uns sehr hart werden, wenn wir dran denken, wenn so eine Monika Hausmann erzählt, wie die meisten unserer Brüder und Schwestern nicht mal eine Krankenschwester haben, wenn ihre Frauen sterben bei der Geburt. Das muss man wissen. Und es läge in unserer Macht, denen alle Hilfe zu geben. Und nicht mal das können wir heute. Wir schreien bei uns, ob unsere medizinische Versorgung noch besser wird. Und in der Welt ist nicht einmal ein Minimum möglich. Stand da heute so ein guter Satz drin, der erste Weise zu Uganda und zu der Frage der AIDS-Verhütung. Dass es gar nicht möglich ist für diese Leute. Aber wie heute Menschen einfach leben. Unser Bruder Wolfgang Heiner, der immer ein Genie war im Helfen, der hat jetzt das erste Heim in Uganda gegründet, wo bloß AIDS-Kranke im Sterben gepflegt werden. Und wo sie im Glauben gestärkt werden. Das ist doch auch was Großes. Die dann noch Ratschläge haben. Aber es geht mir einfach darum, dass die Gemeinde Jesu durch alle Jahrhunderte hindurch, gucken Sie es mal in der Geschichte an, was waren das für Leute, was waren das bei ihren Vorfahren auf unseren Dörfern, was da Leiden und Not war. Ich denke immer wieder dran in den alten Stundenhäusern, da lag immer noch oben die alte Großmutter mit ihrem Oberschenkelhalsbruch, 4, 5 Jahre im Leiden. Und das hat auch die ganze Familie immer wieder gestärkt. Was sind wir für leidenscheue Leute geworden? Und wenn das Leiden kommt, sagen wir, wo ist Gott? Des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Ihn werden alle anbeten, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Das sind die Knie, die alle sich beugen. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Es ist ein Jesus-Psalm, in David schon vorher abgebildet und doch die Gemeinde, die in die Leiden Christi hineingestaltet wird. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Und das ist auch so schön, dass mit dem endet seine Gerechtigkeit predigen. Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes ist, dass er sündige Menschen gerecht macht, dass er ihnen die Schulden wegnimmt und sie freispricht. Wenn es eine strafende Justitia wäre, die mit den verbundenen Augen beim Gericht und so, da würden wir ja alle verloren dastehen. Schon wegen der kleinsten Dinge können wir vor Gott nicht bestehen. Wir werden die tolle Gerechtigkeit Gottes verkünden, von der Paulus seinen Römerbrief geschrieben hat. Dass Gott Sünder gerecht macht, dass er alle Schuld auslöscht und dass Gott für Sünder gestorben ist und dass er nicht ruht, bis er unser Leben umgestaltet. Das werden wir verkünden vor der Welt. Und ich hoffe, dass Sie auch diesem Psalm lieb gewonnen haben. Das ist immer nur so ein kleiner Einblick. Und Sie werden das dann in manchen Nächten nachbeten können und immer tiefer eindringen in dieses herrliche Geheimnis.